Gut, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und ich, morgen, ich mache euch ein bisschen Hunger. Und zwar, denkt mal kurz daran, was ihr heute Mittag esst. Und dann vielleicht, wie esst ihr eigentlich? Im Sitzen, im Liegen, mit Besteck, mit Stäbchen oder aber mit den Händen? Und jetzt fragt euch ja vielleicht, warum stellst du eigentlich all die Fragen? Wir reden ja jetzt nicht über das Essen, das ist auch richtig so. Aber wenn wir in die Welt hineinschauen und die verschiedenen Esskulturen uns anschauen, dann sehen wir, da gibt es doch viele, viele Unterschiede. Die Esskultur zum Beispiel in China, das mit den Stäbchen ist uns den meisten eigentlich bekannt. Das machen wir vielleicht auch ab und zu zum Spaß. Aber zum Beispiel die Reihenfolge des Essens wird vom Gast bestimmt. Da kommt zuerst das Salzige und das Süße, das kennen wir, das ist für uns auch bekannt. Aber zum Beispiel die Suppe kommt meinen Quellen zumindest nach, erst nach dem festen Essen. Ist jetzt für uns nichts, also ist nicht bekannt für uns, ist aber auch, ja, denkt man, ist halt anders. Ist ja okay. Aber zum Beispiel, was wir jetzt vielleicht nicht so kennen und auch nicht mehr bei uns so bekannt ist, das Schlürfen und Rülpsen beim Essen ist da ganz in Ordnung. Das ist okay. Sagt zumindest die Quelle, ich war noch nie in China, aber ich denke mal, es könnte so sein. Aber das Schneuzen beim Essen ist schon nicht mehr okay. Jetzt die Frage, warum sage ich das Ganze denn so? Zum einen, um uns einzustimmen auf das Thema Vielfalt, weil nur beim Essen merken wir schon, wir machen das ganz anders. Und der andere Punkt ist, ich möchte euch einladen, die Vielfalt zu entdecken, sie zu bestaunen und sie auch wertzuschätzen, aber nicht zu bewerten. Und gerade beim Essen, da fängt ja schon an, da kennen wir unsere Kultur und dann finden wir manche Sachen vielleicht komisch, aber sie sind vielleicht gar nicht besser als unsere und auch nicht schlechter als unsere, sondern sind einfach nur anders. Mich hat es in der Vorbereitung so eine Logopädie-Stunde von mir erinnert, da musste ich eine Übung machen und die Anleiterin hat so gesagt, jetzt achten Sie darauf, was in Ihrem Körper passiert, das war ja alles noch okay. Und dann kam ein Satz, der mich bis jetzt noch beschäftigt und hat sie gesagt, und bitte bewerten Sie nicht, was Sie da spüren. Wo ich dachte, oh ja, ich wollte sofort spüren, was passiert und denken, ist es gut, ist es schlecht. Und genau das ist, glaube ich, das, was Gott an manchen Stellen uns auch beibringen möchte, dass wir lernen, anderes anzuschauen, es zu feiern, es zu verstehen, kennenzulernen, ohne es zu bewerten. Genau. Wo sind wir jetzt aber ganz genau in unserer Predigtreihe Vielfalt? Ralf hat uns vor 2 Wochen mit hineingenommen in das Thema was uns unsere Senioren mitgeben können. Und ich möchte auch hier an der Stelle nochmal sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir in einer Gemeinde sind, wo wirklich alle Generationen vertreten sind. Sowohl die Senioren als auch die ganz Jungen, als auch das Mittelalter, worum es heute übrigens auch geht. Nicht die Epoche, sondern um die Generation, die eben keine Kinder mehr sind, zum Großteil eigentlich auch nicht mehr in der Pubertät stecken. Manchmal weiß man es bei manchen Erwachsenen nicht, aber eigentlich nicht mehr in der Pubertät drin sind. Und aber auch noch nicht bei den Senioren angekommen sind. Das ist so heute unser Blick drauf von unseren Themen. Ralf hat uns damals die folgende Grafik mitgebracht, wo wir gesehen haben, es gibt diese 3 großen Phasen, also man kann es noch ein bisschen unterteilen. Es geht nach Romano Guardini, der die Lebensalter so ein bisschen beleuchtet hat. Und wir sind halt heute eben im mittleren Bereich und schauen uns den an. Das heißt, den jungen Menschen, den mündigen Menschen und den reifen Menschen. Genau, ein Stück weit, wie er von einer Phase zur anderen Phase kommt. Genau, was macht den jungen Menschen aus? Wie gesagt, es geht hier nicht jetzt um den Menschen, der noch, oder um einen Teenie, der jetzt gerade in Pubertät drin steckt, sondern es geht um den jungen Menschen, der gerade anfängt, das Leben zu entdecken, seinen eigenen Weg zu wählen, den Beruf auszusuchen, neue Freundschaften zu knüpfen, teilweise auch den Lebensmittelpunkt vom Elternhaus wegzubewegen und so sein Leben anzugehen. Was ist das, was wir bei so einer Person meistens entdecken können? Ich beschreibe das jetzt sehr schillernd, da gibt es auch wieder Unterschiede, aber trotzdem einfach mal so ganz klar. So junge Menschen haben Elan, die sind voller Energie, Tatendrang, sie möchten was bewegen und für sie sprüht das Leben. Für die hat das Leben volle Möglichkeiten. Es gibt nichts, was sie so wirklich davon abhalten kann. Und meistens unternimmt der junge Mensch auch noch Dinge, wo er später schon gar nicht mehr den Mut dafür hat. Das heißt, das ist eine Sache, die wir da schon entdecken. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, der junge Mensch, der kann das noch. Zum einen hat er Energie und zum anderen, ja, so ganz hat er den Durchblick ja noch nicht. Er hat noch nicht so viel erlebt wie ich vielleicht in meinem Alter. Und wenn er das erlebt hat, dann sieht das auch alles wieder ein bisschen anders aus. Genau. Das ist auch eine der Krisen, die der junge Mensch nachher auch durchmacht, wie er nachher vom jungen Menschen eben zum mündigen Menschen kommen kann, ist diese Erfahrung. Da möchte ich nachher auch noch einen Blick drauf werfen. Aber bevor wir den Blick drauf werfen, möchte ich den Punkt, den wir uns bei jungen Menschen abschauen können, uns mitgeben. Und zwar, wir können uns von diesem Elan anstecken lassen. Und ich lade auch jeden Älteren ein, diesen Elan nicht sofort auszubremsen, zu sagen und sagen, ja, aber, beachte bitte, sondern lasst uns die jungen Menschen Erfahrung sammeln. Wir dürfen sie begleiten, wir dürfen sie auch beraten an manchen Stellen. Aber an manchen Stellen müssen wir es auch einfach machen lassen und sie mutig ins Leben gehen lassen und auch uns selber davon ermutigen lassen, zu sagen, es gibt mehr Möglichkeiten, Gott hat mehr Möglichkeiten. Mich haben die jungen Menschen an ein Zitat erinnert, das hat wahrscheinlich auch schon viele von euch gehört. Alle dachten, dass das unmöglich ist zu tun, bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach tat. Und ich glaube, das sind manchmal die jungen Menschen, die wissen nicht, dass man es nicht machen kann und dann funktioniert es auch noch, was sie tun. Und das dürfen wir feiern. Da dürfen wir uns anstecken lassen und das dürfen wir feiern. Genau, jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum Übergang vom jungen zum mündigen Menschen. Romano Guardini beschreibt es als Krise, ich würde manchmal auch als Herausforderung nennen, ist eben dieser Punkt, ja, der junge Mensch hat noch nicht so viele Erfahrungen. Er ist, er geht ins Leben ein bisschen naiv rein, hat eine rosarote Brille an manchen Stellen an und dann kommt auf einmal die Wirklichkeit, er merkt, es ist gar nicht so, wie er es denkt. Seine Illusionen zerplatzen. Das kann manchmal ganz leicht sein, wie eine Seifenblase und es stört ihn auch nicht wirklich und merkt, okay, ist halt anders. Es kann manchmal aber auch richtig, richtig unangenehm sein. Und ich habe mir so überlegt, was waren so ein bisschen meine Erfahrungen? Ich habe sicher noch viel, viel mehr gemacht, als ich so als junger Mensch war. Und eine der Erfahrungen war, ich bin dann auch als junger Mensch ausgezogen von zu Hause, bin studieren gegangen. Und ich war es von daheim gewohnt, dass eigentlich immer jemand da zu Hause ist. Also ich war nicht anderen mit meinen Eltern oder meiner Schwester zusammen, aber es war irgendwie immer jemand da, auch wenn ich alleine war. Und dann bin ich ausgezogen in meine eigene Wohnung. Und dann kam der Samstag und ich habe extra zu meiner Familie gesagt, ich komme nicht jede Woche nach Hause, ich will mein eigenes Ding aufziehen, ich komme jede zweite Woche nach Hause. Jetzt war ich da am Samstag daheim, also nicht bei meinen Eltern, sondern bei mir zu Hause in der neuen Wohnung und habe so gemerkt, ist ganz schön anstrengend, hier alleine zu sitzen und da so einen Tag für mich zu haben. Also heute feiere ich das, also merke, dass ich älter geworden bin, jetzt genieße ich sowas, aber das fand ich mega anstrengend. Damals gab es hier in der VM noch eine Jugendstunde, die auch für mein Alter war. Das heißt, da habe ich abends immer total darauf hingefiebert, dass ich bitteschön dorthin kann. Aber für mich war so ein Samstag richtig anstrengend. Ich habe gemerkt, ich kannte das gar nicht und es war herausfordernd, da auf einmal alleine zu sein. Genauso auch mein Studium. Ich habe mein Studium angefangen und die Schule ist gegen Ende recht gut gelaufen. Ich musste was dafür tun, das schon, aber es war jetzt auch nicht so herausfordernd. Und dann auf einmal kam mein Studium und ich habe gemerkt, das läuft gar nicht mehr so, wie ich es kenne. Das ist irgendwie überfordert mich. Ich bin an meiner Grenze. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Und es war so die erste oder war eine weitere Illusion, die mir mega zerplatzt ist, dass das Leben doch nicht ganz so einfach ist, wie man denkt. Und ich Gott auch oft die Frage gestellt habe: Bin ich hier richtig? Soll ich dieses Studium nicht lieber abbrechen? Soll ich es nicht lieber beenden? Bis zu einem Punkt, ich habe die Frage Gott oft öfters gestellt oder auch mir selber gestellt, weil ich eigentlich keine Lust mehr hatte auf dieses Studium. Und bei einer Prüfung habe ich gesagt, okay Gott, das ist jetzt mein Entscheidungspunkt. Wenn ich diese Prüfung schaffe, stelle ich dir die Frage nicht mehr und ich ziehe mein Studium mit deiner Hilfe. Ohne deine Hilfe kriege ich das nicht hin, aber mit deiner Hilfe ziehe ich das Studium dann durch. Wenn ich die Prüfung nicht schaffe, dann ist für mich dieses Studium beendet. Gott hat dann schlussendlich mich durch diese Prüfung durchgeführt und auch, das kann ich mal irgendwann anders erzählen, aber ich habe gemerkt, ja, er hat es bestätigt, auch auf sehr spannende Weise und ich habe mein Studium durchgezogen. Aber ich habe gemerkt, ich bin immer wieder an meine Grenze in dem Studium gekommen und habe gemerkt, es ist doch gar nicht alles so einfach, wie ich es aus der Schule kannte. Das waren Erfahrungen, mit denen ich umgehen konnte, die jetzt auch nicht hochdramatisch sind, aber die dann doch mein Leben ein Stück weit auf den Kopf gestellt haben. Und genau das ist bei dem jungen Menschen auch. Ich habe jetzt einen weiteren jungen Menschen noch aus der Bibel rausgesucht, wo wir das auch anschauen können. Der ist noch kurz vorm jungen Menschen werden. Er war so 17, als seine Geschichte anfängt in der Bibel. Aber er ist trotzdem auf dem Weg. Es geht um Josef. Viele kennen ihn vielleicht von euch. Josef war ein junger Mann, hatte 10 Brüder, war der Jüngste und er war der Lieblingssohn seines Vaters. Und der Vater hat ihn ganz offensichtlich bevorzugt. Das ist natürlich seinen Brüdern nicht so angenehm aufgefallen, sondern die waren doch sehr neidisch auf ihn und fanden das eigentlich auch recht bescheiden, was der Vater da macht und dass sie nicht so gut bei ihrem Vater ankamen wie der Josef. Und dann der jugendliche Leichtsinn von Josef hat dann auch dazu geführt, dass er etwas geträumt hat. Das war noch nicht der Leichtsinn, dafür kann er ja nichts. Aber ich hätte ihm geraten, behalt diesen Traum vielleicht lieber für dich. Aber wenn man jung ist, dynamisch und gut gelaunt, ja, dann erzählt man halt, was man geträumt hat. Was hat er denn geträumt? Josef hat geträumt, dass seine Brüder und ein Stück weit auch seine Eltern oder sein Vater sich einmal irgendwann vor ihm verneigen werden. Und natürlich hat er das sofort seinen Brüdern erzählt. Wie gesagt, als ältere Person hätte ich gesagt, vielleicht behältst du es lieber für dich, auch wenn es vielleicht mal so kommt, aber erzähl es lieber nicht. Aber er erzählt es und die Brüder, die mögen ihn seit dem Zeitpunkt noch weniger als vorher. Er war bevorzugt vom Vater und dann träumt er auch noch, dass er der Herrscher über alle werden wird. Das kann ja gar nicht sein. Und so geht sein Leben weiter. Noch ein, vielleicht nicht ganz typisches, aber doch ein einfach junges Leben auf dem Weg. Dann ist es aber irgendwann so, dass seine Brüder ihn sehen. Er ist gerade nicht bei seinem Vater, sondern er kommt zu seinen Brüdern, soll gucken, was sie machen und danach seinem Vater berichten. Der Vater ist weit weg und sie entscheiden sich, mit dem wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Wir lösen uns von dem Übel und wir verkaufen ihn an eine Karawane nach Ägypten. Ist ein bisschen abgekürzt, aber das ist so der Hauptpunkt. Und ab dem Zeitpunkt wurde sein Leben auf den Kopf gestellt. Seine erste Erfahrung, wo er gemerkt hat, das Leben ist nicht so positiv, wie er eigentlich dachte und auch nicht so bevorzugt, wie er eigentlich dachte, nicht so behütet, ist in dem Punkt, wo er unterwegs ist nach Ägypten. Die Bibel berichtet jetzt nicht, was in ihm vorgeht. Aber ich habe mir so überlegt, ja, welche Gedanken würden mir denn eigentlich kommen, wenn ich da auf einmal verraten, verkauft von meinen eigenen Brüdern, auf einem Weg in ein Land bin, was ich nicht kenne. Kein freier Mensch mehr, sondern Sklave. Ich weiß nicht, wer mein Herr ist. Ich weiß auch nicht, gut, er hat vielleicht Sklaven schon gekannt, wusste, wie ihr Leben vielleicht so ungefähr ist, aber er wusste nicht, wie es in Ägypten ist. Und so war er unterwegs. Das heißt, seine Illusion vom Leben war in dem Zeitpunkt definitiv kaputt. Und wahrscheinlich hat er sich auch ein Stück weit wie in einer Sackgasse gefühlt. Weil was soll er machen? Er kann jetzt gerade nichts mehr tun. Er kann das akzeptieren und weitermachen oder auch nicht. Und genau das ist der Punkt, wo ich hinaus will. Sein Leben ist voller Unsicherheit. Sein Plan vom Leben ist zerplatzt. Wie geht er jetzt damit um? Wie gehen wir mit Erfahrungen um, die uns enttäuschen, die uns wehtun und die wir eigentlich nicht so haben wollen? Gucken wir nochmal ganz kurz bei Josef rein, wie es bei ihm weiterging. Er kommt nach Ägypten. Ist die Frage, wie steht er noch zu Gott? Er kennt Gott, aber Gott hat da jetzt auch ganz schön viel zugelassen. Und dann kommt ein Vers, der mich bewegt, weil er dann kommt und der Herr war mit Josef. Das heißt, er war jetzt angekommen in Ägypten, er war jetzt bei Potiphar, einem Hofbeamten vom Pharao, war dem sein Sklave und da wird jetzt einfach gesagt in einem Vers und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Mir geht es nicht um das Gelingen, aber mir geht es darum, Josef hat nicht gebrochen mit Gott. Er hat weitergemacht, er hat sicher ihm Gott gesagt, was ihn da beschäftigt und dass er das vielleicht nicht so richtig genial findet, was jetzt hier gerade in seinem Leben passiert. Aber er hat Gott die Chance gegeben, trotzdem Teil seines Lebens zu bleiben. Er war mit Gott unterwegs. Der Herr war bei ihm und er war auch bei ihm. Und was mir aus dem Gelang noch herauskommt, er hat nicht aufgegeben. Weil genau das ist die Gefahr eines jungen Menschen, wenn er auf einmal der Erfahrung begegnet. Dass er mit dem gar nicht so gut klarkommt. Wie gesagt, so krasse Erlebnisse, wie Josef gemacht hat, macht hoffentlich kaum einer von uns, auch nicht die jungen Menschen. Das heißt, es ist meistens doch eher ein bisschen milder. Aber trotzdem ist die Frage, wie gehe ich mit um, wenn ich merke, okay, das Leben ist nicht so, wie ich denke. Und dann gibt es zwei Optionen. Die eine Option ist, beziehungsweise drei Optionen, zwei ungute Optionen. Die eine Option ist, aufzugeben, zu sagen, naja, ich resigniere jetzt. Wenn das Leben doch so blöd ist, wie ich es eigentlich jetzt merke, dass es doch nicht so läuft, wie ich denke, dann mache ich nichts mehr, mache nur noch vielleicht mein Mindestding, was ich tun kann, damit ich überlebe oder genieße alles, wie auch immer. Aber ich gebe auf. Ich mache nicht mehr weiter. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, ich akzeptiere nicht, dass die Wirklichkeit anders ist und ziehe wieder meine rosarote Brille auf. Das heißt, ich lebe im Ideal und gehe davon aus, Ja, ich muss zugeben, ich kann mir diese Situation nicht ganz so gut vorstellen, weil ich glaube eher der Typ bin, der dann irgendwann halt resigniert und aufgibt. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die dann es schaffen, in ihrer Seifenblase zu leben. Wie gesagt, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, aber es gibt sicher diese Menschen. Aber was ist denn der Sinn dahinter? Also was ist unser Weg? Wie sollen wir mit Erfahrungen weitermachen? Eben nicht diese zwei Wege wählen, sondern aus diesen Erfahrungen zu lernen, zu wachsen und mit Gott weiterzugehen. Und ja, ich habe mir so in der Vorbereitung so ein bisschen überlegt oder bin auf den Gedanken gekommen, okay, wie gehe ich denn um, wenn etwas so passiert? Bei jungen Menschen, sagt Romano Guardini, kommt es teilweise auch durch Misserfolge, Enttäuschung und auch durch Scheitern. Und wie gehen wir damit um, wenn das in unserem Leben passiert? Das muss nicht nur der junge Mensch sein, auch heutzutage, wenn wir älter sind, was passiert, wenn Schmerzen in unserem Leben passieren und wir vielleicht scheitern, nicht vorwärts kommen? Und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in einen Blick von Evi Rodemann. Das ist eine Leiterin, die ein Buch geschrieben hat, was heißt Scheitern ist erwünscht, warum uns Krisen als Leitende erwachsen lassen. Und da geht es nicht nur um Leiten, also in dem Buch geht es schon teilweise um Leitende, aber das, was ich jetzt sage, das können wir immer anwenden, wenn Schmerzen kommen. Und ich möchte auch hier nochmal an dem Punkt sagen, gleich im Voraus, mir geht es nicht darum, Schmerzen schön zu reden. Das Leben ist manchmal hart, es ist nicht schön und das Leben ist manchmal auch einfach nur bescheiden. Und trotzdem glaube ich, dass wir an manchen Stellen das unterstützen können, sowohl wenn wir jemanden sehen, der leidet und Schmerzen hat, als auch wenn wir selber leiden. So, was schlägt sie denn vor? Zum einen ist der Punkt, dass wir eigentlich gar nicht mehr so gewohnt sind zu leiden. Wir wollen Schmerzen eigentlich immer sofort weghaben. Sie lindern, sie umgehen, teilweise auch betäuben. Lieber nicht so viel riskieren in unserem Alltag, dann werden wir auch nicht enttäuscht. Vielleicht auch, wenn wir jetzt in die Gemeinde reinschauen, in Kleingruppen uns auch ja nicht so arg öffnen, dann werden wir auch da nicht verletzt. Oder auch gegenüber Kollegen vielleicht manche Sachen nicht sagen, weil dann kriegen wir ja ganz schön Gegenwind. Und dann werden wir vielleicht angegriffen. Man kann manchmal die Schmerzen schön umeiden und auch manche Erfahrungen einfach umgehen. Aber was passiert, wenn das Leben trotzdem nicht so läuft, wie wir wollen und die Schmerzen eben kommen? Der erste Schritt ist, den wir an dieser Stelle und wo ich auch jeden dazu ermutige, ist, einfach stehen zu bleiben und zu sagen, ja, es tut weh. Es nicht gleich zu betäuben, es nicht gleich irgendwie wegzuschieben oder sich abzulenken, sondern wirklich mal nachzuspüren und wahrzunehmen, mir tut da etwas weh, da stimmt irgendwas nicht. Und auch nicht zu bewerten, dass es weh tut, sondern einfach nur wahrzunehmen und anzuschauen. Warum ist dieses Wahrnehmen so wichtig? Weil wir dann hinschauen können, gucken können, okay, vielleicht ist es auch nur ein Kratzer, der jetzt halt mal ein bisschen wehtut. Dann geht es auch schneller weg. Aber manchmal ist es auch eine ganz schön tiefe Wunde, die uns das Leben an der Stelle schlägt. Und deswegen ist es so wichtig, hinzuschauen und zu gucken, okay, was ist denn eigentlich die Wunde? Woher kommt sie? Was ist die Ursache davon? Und dann auch Gott zu sagen, hey, das tut mir jetzt ganz schön mega weh, wie das in meinem Leben ist. David hat das oft in seinen Psalmen gemacht, hat Gott gesagt, ich verstehe dich gerade gar nicht, was du hier tust. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du mit mir unterwegs bist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du mir hilfst. Und ich habe auch das Gefühl, ich gehe hier gerade unter. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das Gott auch hinzuschmeißen. Ganz ehrlich, Gott weiß es sowieso schon, was wir innerlich fühlen. Und wenn wir das schön mit Worten übertünchen, dann weiß er trotzdem, dass es bei uns innen drin anders aussieht. Und das ist auch nicht schlimm, es darf bei uns anders aussehen. Es darf wehtun, es darf schmerzen und wir dürfen es Gott ganz ehrlich sagen. So, was ist der Schritt 2, wenn wir diese Schmerzen haben? Der Schritt 2 ist, wo ich jeden dazu einlade, mit jemandem darüber zu reden. Ist natürlich mit Weisheit zu bedenken, wem ich es erzähle. Ich meine damit jetzt nicht, das vielleicht jedem zu erzählen, aber sich einen Ort zu suchen, mit dem man darüber reden kann, erzählen kann, was beschäftigt mich da? Und es sollte ein Ort sein, wo mich das Gegenüber annimmt. Wo ich sein darf, wie ich bin, mit dem Schmerz. Und jetzt gehe ich ganz kurz zu den Leuten, die vielleicht so jemand haben und begleiten. Hört einfach zu. Es geht nicht darum, eine Lösung für die Person zu finden. Es geht nicht darum, zu erklären, warum das jetzt ist in dem Leben, wie es ist. Und meistens geht es nicht mal darum, Ratschläge zu geben. Das kann mal sein, aber auch das ist teilweise nicht der Punkt, sondern einfach nur zuhören, der Person das Gefühl geben, dass sie angenommen ist und dass sie gerade sein darf, wie sie ist, mit all ihrem Schmerz und all dem anderen. Und das kann auch Zeit dauern. Es kann sein, dass so eine Geschichte öfters erzählt wird, dass sie mehrfach durchgekaut werden muss. Irgendwann muss natürlich der Punkt kommen, dass man weitergeht. Das meine ich jetzt gar nicht. Aber es ist genauso wie beim Beinbruch. Wenn jemand sich ein Bein bricht, geht keiner davon aus, dass er in der nächsten Woche schon wieder kicken kann. Das heißt, wenn er einen Beinbruch hat, dann ist ihm klar, es braucht Wochen bis Monate, bis er wieder irgendwann so fit ist, wie er davor war. Und deswegen auch hier, nehmt euch selber die Zeit und lasst auch dem Menschen die Zeit. Warum ist es wichtig, darüber zu reden? Weil es da den Schmerz ans Licht bringt. Und dieser Schmerz, wenn er ans Licht kommt, verliert er mit der Zeit, also wirklich mit der Zeit teilweise auch an Macht. Er verliert, es hilft, dass man die Gedanken darüber ordnen kann, auch die Gefühle ordnen kann und vielleicht manchmal sogar einen neuen Blickwinkel auf den Schmerz bekommt. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und als letztes, es gibt noch mehr, auch was die Evi Rodemann sagt, als ein letzter Punkt, den ich jetzt noch in der Predigt anschauen muss, ist der Punkt, wenn man Schmerzen erleidet, sind manchmal andere beteiligt oder man selber ist gescheitert, hat es nicht so gut hinbekommen. Mit dem Leben ist an der Erfahrung vielleicht sogar zerbrochen, ist die Vergebung. Sich selber zu vergeben und auch dem anderen zu vergeben. Und ich möchte hier jetzt momentan nur noch einen Blickwinkel auf dieses selber Vergeben werfen. Martin Schleske hat es mal in einem Artikel so gefragt, kannst du dich eigentlich selbst in Schutz nehmen? Was passiert, wenn mich Schuldgefühle plagen, wenn ich irgendwas nicht hinbekommen habe, wo ich dachte, naja, hätte besser laufen können und mich innere Vorwürfe quälen. Wie gehe ich damit um? Und er ermutigt jeden, und das kann ich auch nur so sagen, bringt auch das vor Jesus. Wenn euch Schuldgefühle plagen oder ihr auch selbst angegriffen werdet von Dingen, wo ihr denkt, es hätte besser laufen können, bringt es vor Gott und legt es hin und sagt, schau es dir an und sag mir, was du darüber denkst. Und Jesus wird uns nicht verurteilen. Er wird nicht sagen, wenn es Schuld ist, die in unserem Leben ist, das ist in Ordnung. Das wird er nicht tun. Aber er wird uns anschauen mit einem wertschätzenden Blick und wird uns dann begleiten, dass wir daraus lernen können und daran wachsen können. Und das auch immer und immer wieder. Aber wenn wir es verstecken und ihm nicht zeigen, dann ist es in unserem Leben drin und führt dazu, dass wir uns selber immer mehr Vorwürfe machen und quälen und nicht vorwärts kommen. Aber wenn wir es ihm hinhalten und er uns mit Liebe und Annahme begegnet, dann können wir auch lernen, darüber hinaus zu wachsen und zu leben. Martin Schleske drückt es ein Stück weit so aus, lebe nicht aus der Selbstverteidigung, sondern aus dem Ansehen Gottes. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die wir daraus leben können. Wenn wir Jesus anschauen, dann können wir ihm auch unsere Fehler, unser Scheitern hinhalten und können in dem Frieden daraus auch wachsen und müssen uns nicht selber verurteilen. Das sind so vier Punkte, wie wir wachsen können, selber mit Schmerzen, aber auch der junge Mensch in dem Schmerz wachsen kann. Wenn er daraus sich gut entwickelt hat, dann kommt er ein Stück weit zum mündigen Menschen. Was macht den mündigen Menschen aus? Der mündige Mensch ist der Wirklichkeit begegnet und hat dabei seinen Charakter entwickelt. Er wurde stark, standfest und hat gelernt, weiterzumachen, auch wenn es nicht so läuft, wie er es gedacht hat. Er hat Geduld gelernt. Die Bibel selber sagt es an einer Stelle, liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Das ist auch das, was den mündigen Menschen ausmacht. Er ist geduldiger geworden, er hält durch, wenn er geprüft wird und Sachen nicht so laufen, wie er denkt. Und in Jakobus 1, 2 bis 4, was ich gerade angefangen habe zu lesen, geht es eben weiter. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ich glaube, das ist eine der Geschenke, die wir daraus lernen dürfen, wenn wir der Erfahrung begegnen und innerlich fest werden. Wenn wir verwurzelt werden in Jesus und in uns selbst und wir merken, auch wenn es stürmisch wird, ich habe eine Grundlage, auf der ich mein Leben aufbauen kann. Und das macht auch ein Stück weit eben diesen mündigen Menschen aus, dass er eben jetzt standfester ist, dass er durchhält, dass Erfahrungen ihn nicht sofort aus dem Gleichgewicht bringen. Und das merken wir auch bei Josef. Josef hat diese Entwicklung auch gemacht. Denn sein Leben ist dann schon wieder besser geworden, das haben wir vorhin schon gesehen. Er war natürlich immer noch Sklave und ihm gelang auch alles. Und er hat sich immer mehr hochgearbeitet, das heißt, er war erfolgreich. Und man kann sagen, ja gut, ist immer noch schlimm, was er erlebt hat, aber es geht ja schon wieder besser. Und dann kam der Punkt, dass die nächste Herausforderung kam. Und zwar die Frau von Potiphar fand den Josef recht hübsch und hat ein Stück weit ihn ins Auge gefasst und wollte mit ihm gerne schlafen. So, und jetzt die Frage, wie geht Josef damit um? Ist er innerlich fest geworden oder ist er vielleicht sogar hochmütig geworden, weil der Potiphar hat ihm alles anvertraut, bis auf seine Frau, aber er war der Herr über alles in der Zwischenzeit, war erfolgreich, war ein junger Mann und schlussendlich könnte ihm das auch einfach zu Kopf gestiegen sein. Aber genau das ist bei Josef nicht passiert. Er hat diesen Schritt zum mündigen Menschen gemacht und sagt dann zu der Frau, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Das heißt, er hat einen Charakter entwickelt, der ihm gelehrt hat, dass er an so einer Stelle die Herausforderung annehmen kann und sich richtig entscheidet. Dass er nicht zu weit geht, sondern einen inneren Kompass hat und weiß, was er tun soll. Und jetzt könnte man denken, ja gut, das wird Gott doch sicher belohnen, wenn Josef so treu ist und genau das Richtige tut. Aber genau das passiert nicht. Daraufhin geht sein Leben erstmal wieder weiter den Bach herunter. Und er landet im Gefängnis, wird beschuldigt und keiner hört ihm zu, dass er das nicht getan hat, was die Frau ihm nachher vorwirft. Die wirft ihm nämlich schlussendlich vor, dass er sich an ihr vergriffen hat und eine Grenze überschritten hat. Aber Josef bleibt dran. Er hat genau das gelernt als mündiger Mensch. Er hat gelernt, in seinem Glauben fest zu sein, geduldig zu sein, durchzuhalten, hat sicher Gott auch seinen Schmerz wieder kundgetan, ihm gesagt, wie es ihm geht. Aber er ist dran geblieben. Er hat weitergemacht. Er hat nicht aufgegeben, auch jetzt nicht. Und dazu lade ich jeden von uns ein, dass wir eben das lernen, durchzuhalten und weiterzumachen. Wenn es weh tut, es wirklich zu sagen, uns aber auch an einem jungen Menschen zu freuen, der mit so viel Energie unterwegs ist und auch an der Generation zu freuen, die schon gelernt hat, sich nicht komplett aus dem Ruder bringen zu lassen oder irritieren zu lassen, wenn es dann doch nicht so läuft, wie es ist. So, was ist jetzt aber das Problem oder wie kommt der mündige Mensch jetzt an den reifen Menschen? Wir sehen schon, schlussendlich ist das Problem, was nachher irgendwann kommt, weil wir sind es gewohnt, wenn wir jung waren und dann in diese mündige Phase reinkommen, sind wir es gewohnt, dass wir Kraft und Energie haben. Und jetzt kommt auf einmal irgendwann der Punkt, dass wir merken, die Kraft ist gar nicht mehr so vorhanden, wie sie früher vorhanden war. Auf einmal kommt eine Grenze ins Leben rein und eine Nichtchristin hat es mal so beschrieben, generell über die Generation. Das ist die Susanne Gaschke, die hat geschrieben, es ist nicht übertrieben, dieser Generation einen Namen zu geben. Es ist die Generation zu viel. Zu viel Information, zu viel Wahlmöglichkeiten, zu viel Konkurrenz, zu viel Unsicherheit, zu viele Verpflichtungen gleichzeitig. Und genau das ist der Punkt, was der junge Mensch teilweise auch schon hat, aber an vielen Stellen sehr gut aushalten kann und es auch genießt, weil es neu ist, es ist schön, es ist interessant. Dann kommt man zum mündigen Menschen und dann merkt man auf einmal, irgendwann ist das alles doch zu viel. Die Kräfte reichen nicht mehr aus, es ist nicht mehr so angenehm und man merkt, es muss sich irgendwas verändern. Und ich möchte hier einen kleinen Blick auf diese Grenzen werfen, weil Grenzen für uns in unserer Kultur doch eher was sind, was wir nicht so arg mögen. Eigentlich haben wir so viele Möglichkeiten, eigentlich gibt es doch keine Grenzen, eigentlich kann ich doch machen, was ich will, wenn mich was stört, dann kann ich doch einfach mir irgendwas kaufen, eine App nehmen oder jemand anders fragen und dann läuft es doch irgendwie schon. Aber diese Grenzen sind an sich zwar eine Krise, aber eigentlich auch ein Geschenk, das Gott uns macht. Und zwar dürfen wir aus den Grenzen lernen, dass wir eben nicht Gott sind. Dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen, aber dass wir trotzdem nicht Gott sind. Er gibt uns eine Berufung, er gibt uns Hinweise, wie wir Sachen verändern können und diese Welt auch zu einem besseren Ort machen können. Aber es gibt auch Aufgaben, die richtig, richtig gut sind, aber die nicht zu mir gehören, die ich nicht machen soll. Und genau an dieser Stelle lade ich euch ein, einfach den Grenzen offen zu begegnen. In einem Zitat von Angelika Heinen heißt es, muss ich denn mit Gottes Hilfe jede Mauer überspringen? Oder darf ich manche Mauer auch als Schutz verstehen und mich eine Zeit lang daran anlehnen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir lernen, diese Grenzen auch wahrzunehmen, anzuschauen und sie nicht an jeder Stelle gleich wieder aufheben zu wollen, weil sie an sich ein Geschenk Gottes sind, wo wir lernen dürfen, aus der Abhängigkeit zu ihm zu leben. Weil das ist der weite Schritt, der uns nachher zum reifen Menschen führt, dass wir eben lernen, wir können nicht alles tun und wir brauchen jemanden, der größer ist als wir und der uns da eben durchführen kann und uns segnen kann. Und Pete Scazzaro sagt an der Stelle auch manchmal, wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt von Gottes Plan. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Aber was durch unsere Grenzen bewirkt, ist mehr, als wir je aus eigener Kraft erreichen könnten. Und ich glaube, das ist ein schönes Geschenk, wenn wir lernen, dass Gott größer ist und mit unseren Grenzen auch sehr viel erreichen kann. Es gibt manchmal auch Grenzen, die man mit Gottes Hilfe überwinden darf. Das ist wieder diese Herausforderung. Es gibt beide Arten von Grenzen. Manchmal gibt es auch Grenzen, wo Gott sagt, mit mir zusammen darfst du diese Grenze überwinden. Aber ich glaube, es gibt auch viele Grenzen, wo Gott einfach sagt, das ist dein Rahmen, das ist dein Schutzraum, der tut dir gut und dort darfst du auch leben. Und wenn wir so auf dem Entwicklungsweg unterwegs sind, manche vielleicht auch schon beim reifen Menschen angekommen, dann dürfen sie andere begleiten oder dass wir uns immer wieder selber diese Frage stellen, okay, wo muss ich noch weiter wachsen? Wo bin ich vielleicht auch in meinem eigenen Leben noch ein junger Mensch, der manche Wirklichkeit nicht akzeptiert hat oder lebe mit Schmerzen, die ich nicht überwunden habe? Und dann geht es eben weiter zum mündigen Menschen, der eben diese Standfestigkeit schon hat. Wo habe ich das an manchen Stellen einfach auch schon gelernt und darf es feiern, dass ich mit Gott da eine Geduld bekommen habe? Und wo habe ich an manchen Stellen vielleicht auch Grenzen, die ich noch nicht akzeptieren kann und wo Gott aber eigentlich möchte, dass ich sage, diese Grenze ist deine und in dem sollst du auch leben. Zu diesen verschiedenen Fragen lade ich euch ein, einfach immer wieder darüber nachzudenken und Gott zu fragen, okay, wo bin ich da gerade, wo stehe ich da und wo kann ich mich auch vielleicht anstecken lassen von der Generation und daraus auch lernen. Amen.